Angst loszulassen. Oder wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Dieser Text ist eingebettet in Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen mit in diese Umgebung dieses Textes reinnehmen. Jesus ist unterwegs nach Bethanien. Es ist 6 Tage vor dem Passafest und er möchte seine Freunde besuchen. Da ist Maria, die ehemalige Prostituierte, die ihn seine Füße mit Öl gesalbt hat, mit Tränen gewaschen hat und mit ihren Haaren abgewaschen hat. Da ist Martha und da ist Lazarus. Lazarus, der gestorben war, wo schon keiner mehr gedacht hat, dass da ein Wunder geschehen kann. Maria und Martha hatten gehofft, Jesus würde rechtzeitig kommen, damit der kranke Lazarus gesund wird. Aber ein größeres Wunder ist geschehen. Lazarus ist von den Toten auferstanden. Und Jesus war jetzt schon einige Zeit unterwegs. Das ist jetzt sein letztes Passafest, was er erleben wird. Er hat schon 3 Jahre mit seinen Jüngern die Landschaft durchzogen, gute Reich Gottes Lehre gepredigt und viele Zeichen und Wunder getan. Und überall wusste man mittlerweile von diesem Jesus. Und dann hörte man, er kommt nach Bethanien. Da ist ein Fest, ihn zur Ehre. Martha, Maria und Lazarus haben dieses Fest organisiert. Es war mehr ein öffentliches Fest, gar nicht so ein privates Fest. Und die jüdische Bevölkerung im Umkreis hörte davon und sie strömten in Massen zu dem Ort, wo das Fest war. Die Pharisäer, die waren mittlerweile schon ziemlich aufgebracht. Und sie wollten, und auch die Leute, die hinströmten nach Bethanien, waren nicht nur unbedingt wegen Jesus unterwegs, sondern auch wegen Lazarus. Die wollten mal jemanden sehen, der tot war und jetzt von den Toten auferstanden ist. Sie haben von Wundern gehört und dachten sich, jetzt mal schnell nach Bethanien, vielleicht erleben wir auch Wunder. Und wie gesagt, die Leute drumherum, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren ein bisschen panisch und sie haben sich gedacht, wir wollen sogar nicht nur Jesus töten, sondern auch Lazarus. Warum? Weil alle Welt rennt denen hinterher und immer mehr Leute werden Jesusgläubig. Ich persönlich weiß nicht, warum sie so erbost waren. War es, dass sie Machtverlust spürten, nicht mehr wir sind die Angesehenen, nicht mehr unsere Lehre ist im Zentrum, sondern da ist auf einmal diese Jesus-Lehre? Oder waren sie besorgt, dass das Volk Gottes durchdrungen wird von falscher Lehre, von Wundergläubigkeit und sie wollten jetzt dagegen aufstehen, wieder zurück zur gesunden Lehre führen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ihre Motivation war. Aber die Menschen kamen zu Jesus. Sie wollten von ihm hören. Und vielleicht ist da auch so ein Hype entstanden. So, oh, der Jesus, unser neuer, was weiß ich, Guru oder wie auch immer. Und das Ganze endete dann auch noch, nach dem Fest zog Jesus nach Jerusalem zum Passafest. Und dann wurde es noch doller. Von überall her, von Jerusalem, kamen ihm Leute entgegengeströmt und sie legten Palmzweige auf den Weg und empfingen ihn als König. Und in Johannes 12, Vers 13 lesen wir, da nahmen die Menschen Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Und ganz viel Hoffnung war in ihnen. Da kommt nun endlich der neue König, der König der Juden, auf den wir schon so lange warten. Und er wird endlich jetzt eine gerechte Herrschaft aufbauen. Er wird die Römer vertreiben. Er wird dafür sorgen, dass wir wieder ein Volk sind, das einen König hat, und wir werden wieder frei sein. Und das Ganze geschah ja auch noch in dem Zusammenhang des Passafestes. Wenn wir uns erinnern, Passa wurde ja gefeiert aufgrund des Auszugs aus Ägypten, weil die Juden viele Jahrhunderte versklavt waren. Und endlich kam doch der Tag des Auszugs, vorher die mächtigen Wundererweisungen Gottes, bis dahin, dass die Plagen kamen, weil Pharao das Volk nicht ziehen lassen wollte. Und zum Schluss wurde das Blut um die Türpfosten der Juden gestrichen, und überall ging der Engel des Todes her, tötete die Erstgeburt, außer bei dem Volk Gottes. Und dieses Fest, das Fest der Befreiung, das Fest des Auszuges aus Ägypten, stand kurz bevor. Und auf einmal steht da dieser neue Retter, der uns jetzt auch in ein neues Leben führen wird, in ein erfolgreiches Leben. Keine Ahnung, was sie sich so erwünscht und erdacht hatten, aber die ganze Symbolik passte. Passa, ein starker neuer König wurde erwartet. Und man empfing ihn auch wie ein König, man machte ihm Weg und war verzückt und freute sich, dass jetzt vielleicht ein neues Zeitalter anbricht. Und der Text sagt uns, sogar nicht jüdische Leute kamen und wollten Jesus sehen. Zwei davon gingen dann zu Andreas und Philippus und sagten, wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen zu Jesus. Könnt ihr uns nicht helfen, in Jesu Nähe zu kommen? Und so gehen dann Andreas und Philippus mit diesen Anliegen zu Jesus. Was haben sie da wohl gedacht? Wow, jetzt kommen sogar die Heiden. Und die Heiden, die merken auch, dass was Besonderes passiert. Jesus, guck doch mal, wir kommen unserem Ziel näher. Die ganze Welt ist aufgebracht, die ganze Welt will dich sehen. Und dann kommt Jesu Antwort. Ein bisschen merkwürdig vielleicht aus seinem Mund. Zuerst sagt er in Vers 23, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und da dachten die Jünger bestimmt, na endlich ist es soweit, jetzt geht's los, die Zeit ist gekommen, der Menschensohn wird in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Jetzt geht's los, der neue König wird sich offenbaren. Aber dann kommt der nächste Satz, da steht, ich sage euch die Wahrheit. Und wenn Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, dann sollten wir die Ohren spitzen. Denn der König der Könige sagt die Wahrheit. Und zwar sagt er, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Natürlich wissen wir, und die Jünger haben es wahrscheinlich auch geahnt, er spricht von seinem Tod. Das hat er ja schon öfters angedeutet, dass er sterben wird. Scheinbar geht er überhaupt nicht auf die Frage der Jünger ein, dass da doch zwei nicht-jüdische Menschen sind, die Jesus kennenlernen wollen, sondern er erzählt dieses interessante Wort. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es, bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Diese menschliche Sehnsucht nach einem starken Hoffnungsträger in einer politischen und religiösen Welt, nach gesellschaftlichen Einfluss, nach einem besseren oder erfolgreicheren Leben beantwortet Jesus mit der Voraussage seines Todes. Wie passt das dazu, dass er vorher sagt, die Zeit ist gekommen, der Menschensohn wird in seiner ganzen Herrschaft und Herrlichkeit sichtbar werden? Wie geht uns das oft? Erwarten wir nicht auch einen Gott, der unsere Situation verändert, der unsere Sehnsüchte stillt, der unsere Träume und Wünsche erfüllt, der uns Hoffnung gibt? Ein starker Gott in der sichtbaren Welt. Und genau an diesem Punkt möchte Jesus uns die Augen öffnen und auch seinen Jüngern die Augen öffnen, was Reich Gottes aus seiner Sicht heraus bedeutet. Denn die nächsten Verse sagen, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt oder gering achtet, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Wow. Jesus möchte unsere Perspektive dort verändern. Dass Jesus nachzufolgen nicht in erster Linie bedeutet, sichtbar zu herrschen, sondern unsere eigenen Erwartungen, auch Erwartungen, wie Gott zu handeln hat, wie Gott sein sollte, was Gott tun sollte, was das dann auch in meinem Leben bewirken sollte, dass wir diese Dinge mal loslassen und sagen, Herr, du bist Gott. Du bist Herrscher. Und alles, was ich erwarte, lege ich vor deinen Füßen nieder. Ich möchte stattdessen nicht, dass du mir nachfolgst, Jesus, nicht, dass du meine Wege segnest, nicht, dass du meine Entscheidungen zum Guten führst, sondern ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir dienen. Und ist es nicht das, wofür wir uns entschieden haben, als wir gesagt haben, Herr Jesus, ohne dich können wir nicht mehr leben. Wir haben erkannt, dass du der wahre Gott bist. Und wir möchten unser Leben in deine Hand legen. Alle, die das erlebt haben, alle, die das gesagt haben, die wissen, dass dadurch ein neuer Lebensabschnitt in uns begann, wo wir erkannt haben, er ist unser Gott. Er ist der, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Er ist der, der in uns lebt und der uns liebt. Aber wie schnell im Alltag sind wir wieder dabei, unsere eigenen Ziele zu verfolgen, unser eigenes Reich zu bauen und zu denken, das ist der richtige Weg, das tut mir gut. Und anstatt loszulassen, halten wir fest. Wir halten fest an unseren Sehnsüchten und Zielen. Wir haben Vorstellungen, wie unser Leben doch auszusehen hätte, die Karriere, wie sie auszusehen hätte, die Karriere im Betrieb, die Karriere in der Gemeinde. Wir haben so unsere Vorstellungen. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Natürlich spricht er da von sich selbst, dass er selbst in die Erde fallen wird, dass er selbst sterben wird und dass er in Herrlichkeit auferstehen wird. Aber er spricht das auch zu uns. Meine lieben Kinder, meine lieben Söhne und Töchter, wenn ihr eure Vorstellungen
nicht loslasst, wenn ihr eure Vorstellungen nicht in die Erde begebt, fallen lässt, dann wird das keine Frucht bringen. Warum ist das so? Ich glaube, auch ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass wir haben so viele gute Gedanken, zum Teil auch göttliche Gedanken, oder zumindest sind sie mit göttlichen Dingen durchzogen. Wir sprühen so voller Kreativität und Fantasie, wir haben Träume und Wünsche und. Aber um rauszufinden, ist das Gott oder bin ich das, ist der beste Weg, das loszulassen. Zu sagen, Herr, ich gebe es dir. Und dann stirbt das vielleicht. Und wir denken uns, was ist denn jetzt von meinen Träumen übrig geblieben? Und vielleicht werden viele Träume nicht wieder zum Leben erweckt. Aber doch der ein oder andere, der wird, weil es von Gott ist, das wird auferweckt, das wird Frucht bringen. Wie entspannt ist das denn, dass wir gar nicht unbedingt alles, was wir uns so erdenken, versuchen müssen, in Realität umzusetzen, sondern dass wir loslassen können, dass wir abgeben können, in der starken, tiefen Zuversicht, dass die Dinge, die von Gott sind, zu seiner Zeit wieder lebendig werden. Ist das nicht eigentlich eine wunderbare Sache, die total entspannend ist, weil wir dann nicht mehr so getrieben sind, sondern wir können sagen, Gott, dein Wille geschieht. Ich kann doch die Welt nicht verändern, Herr, aber du kannst die Welt verändern. Und wenn du mich dabei gebrauchen möchtest, bitte dann tu das, Herr. Hier bin ich. Ich bin dein Diener. Ich möchte dir nachfolgen. Schauen wir uns doch mal so ein paar Beispiele in der Bibel an. Ich habe da ziemlich weit vorne angefangen mit Abraham. Abraham ließ seine Heimat los, seine Verwandtschaft los und ging aufgrund eines Wortes Gottes in ein fremdes Land. Er machte sich auf den Weg, er wusste nicht wohin und er wusste nicht warum. Er hatte eine vage Idee, ne, dass Gott mal ein großes Volk machen wird aus ihm, aber das war sowas von unkonkret, da gehörte schon ganz viel Vertrauen zu, diesen Schritt zu wagen, seine Heimat und seine Verwandtschaft zu verlassen. Aber er ließ los. Vielleicht hatte er ganz andere Vorstellungen, was mit seiner Familie in seiner Heimat geschehen sollte, aber er ließ los. Er folgte Gott nach. Und dann nach vielen, 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 vielen Jahrzehnten, nachdem die Verheißung, einen Sohn zu bekommen, nicht in Realität gekommen ist, hatte er endlich den Sohn der Verheißung und dann sollte er auch ihn loslassen. Er sollte ihn opfern. Und er war bereit dazu. Stellt euch das mal vor. Unsere Träume scheinen Realität zu werden. Unsere Sehnsüchte bekommen Form, da in Form eines Kindes. Und auf einmal verlangt Gott von mir, dass ich ihn opfere, dass ich ihn loslasse. Wie oft ist das in deinem Leben passiert? Da hast du endlich gesehen, dass deine Träume Fleisch geworden sind, Form bekommen haben. Und du hattest das Gefühl, du sollst wieder loslassen. Oder du musstest loslassen, weil dir keine anderen Möglichkeiten blieben. Abraham ließ los. Und wir wissen, wie dann die Geschichte weiterging. Josef, für mich ein Paradebeispiel. Auch er hatte Träume und Visionen von Gott. Das war so ein alttestamentlicher Charismatiker, der Josef. Ne? Visionen und Träume. Aber er musste lernen, loszulassen. Auch diese Träume loszulassen, dass mal was Großes aus ihm wird, dass die ganze Familie, boah, sagen wird. Er musste das loslassen. Bis hin ins Gefängnis. Jahrelang im Gefängnis. Wo war denn nun diese Saat, die er in den Händen hielt und sagte, Gott, mach was raus. Er hat losgelassen. Und wir wissen, dass Gott mit ihm Geschichte schrieb. Jona musste seine Vorstellung loslassen, wie Gott mit einem Volk umgeht. Das hat ihn teilweise verzweifeln lassen, aber im Endeffekt hat er doch losgelassen. Die Jünger, alle ließen was los, als sie berufen wurde. Sie ließen ihre Netze los, sie ließen ihre Berufe los, sie ließen ihre Vorstellung los und folgten Jesus nach. Maria Magdalena ließ ihre Scham los und wurde öffentlich sichtbar als Sünderin und salbte Jesus die Füße. Und all diese Menschen, die losgelassen haben, um Jesu willen, mit ihm schrieb Jesus, schrieb Gott auf ihre Art und Weise Geschichte, Reich Gottes Geschichte. Manchmal Geschichte, die ganze Weltsituation veränderte, wie bei einem Abraham, wie bei einem Josef. Manchmal war das vielleicht gar nicht so sichtbar. Was kam denn daraus aus einer Maria Magdalena? Aber wir wissen, dass in ihrem Umfeld ganz viel Segen geflossen ist. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir um Jesu willen loslassen, wenn wir sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben, lass dein Willen geschehen, dann wird Gott mit uns Geschichte schreiben. Unsichtbare Geschichte für viele vielleicht, aber für einige segensreiche Geschichte. Und vor allen Dingen für dich selbst, der du loslässt, wird das einen riesen Segen hervorbringen. Die Kunst loszulassen. Auch ich musste schon häufig in meinem Leben Dinge loslassen, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, wie ich mir vorgestellt habe, Gott nachzufolgen und was Gott doch dann bitteschön mit meinem Gehorsam machen sollte. Natürlich wollte ich ja auch was davon abkriegen, ne? So ein bisschen Lob und Ehre. Wow, Bernd, toll, wie du das machst, ne? Als Missionar auf den Philippinen, ja super, wir schauen hoch zu dir. Hey, das tut doch gut, als Mensch zu hören, klasse gemacht, super Predigt. Natürlich hört man nicht so gerne, aber die Predigt war ja völlig daneben, ne? Ja, warum hört man das nicht so gerne? Weil man sich dann wie ein Versager fühlt oder tja, ich pack's ja doch nicht. Ja und? Was soll's? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Und ich buchstabiere das durch. Ganz, ganz häufig. Die letzten Jahre immer wieder. Was hab ich mir doch gedacht, wie mein Leben weitergehen sollte? Und auf einmal kam diese Riesenkrise vor 3 Jahren. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und alles ging den Bach runter, äußerlich und auch innerlich. Ich habe mir das völlig anders vorgestellt, völlig anders. Gott, was machst du denn da mit mir? Loslassen. Und durch dieses Loslassen war die Chance viel größer, dass mein Herz nicht bitter wird. Dass ich nicht völlig frustriert bin und sage, tut mir leid, Gott, das war's jetzt mit uns. Tschüsschen dann mal, ich gehe jetzt meine eigenen Wege. Und so möchte ich gerne zum Abschluss mit uns beten. Welchen Jesus kennen wir? Ist das der Jesus, der unsere Bedürfnisse erfüllen soll, unsere Ängste und Sorgen begegnen, der uns erfolgreich machen soll in der Familie, in der Firma, in der Gemeinde? Oder sagen, kennen wir den Jesus, dem wir unser ganzes Leben anvertrauen, dem Jesus, dem wir nachfolgen wollen, dem wir dienen wollen? Und jetzt muss ich meinen Timer zum Stoppen kriegen, so, dem wir dienen wollen. Wo wir sagen, wir vertrauen dir, Jesus. Lass uns beten. Lieber Herr, danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Du kennst uns und du weißt, was unsere Motivation oft ist. Und du begegnest uns nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern du zeigst uns, worauf es wirklich ankommt, wie du das bei den Jüngern getan hast, wie du das bei den Menschen getan hast, die dich als König erheben wollten. Du hast gesagt, dass wir dir nachfolgen sollen, dass wir deine Diener sein dürfen. Und wir haben in dir einen guten Gott, voller Hingabe und Liebe an uns, der unsere Schwächen trägt, der dann stark ist, wenn wir bereit sind, schwach zu sein, wenn wir unsere Herzen und Hände, die voll sind mit guten Taten, mit guten Gedanken, wenn wir sie bei dir ausleeren und sie dir entgegenhalten und sagen, Herr, leer sind meine Hände. Und du sagst uns zu, dass du in einem gebrochenen Herzen lebst. Wir verstehen das oft nicht, weil Gebrochenheit tut auch weh. Aber danke, dass du in diesem Schmerz lebst und dass du uns auf das Wesentliche hinweist. Herr, wir haben dich lieb und wir geben dir, oder ich kann das nur für mich sagen, ich gebe dir mein Leben immer wieder neu. Und wenn du das auch möchtest, dann bete das doch jetzt auch für dich, Herr Jesus. Ich lege meine Wünsche, meine Vorstellung in deine Hand. Dein Wille soll geschehen. Amen.